NDR Info. Echo des Tages.
Ich bin Nicola Reik und das sind einige unserer Themen in der nächsten halben Stunde. Frust und Ratlosigkeit herrschen in Griechenland. Im Parlament suchen Regierung und Opposition nach einem Konsens. Draußen auf der Straße laufen die Menschen Sturm gegen die Sparpläne. Nicht ganz so dramatisch, aber trotzdem leidenschaftlich geführt, wird in Deutschland die Diskussion um die neue Energiepolitik. Was kostet der Atomausstieg und wer soll ihn zahlen? Darum geht es auch in unserem Kommentar. Außerdem berichten wir über die Europapolitikerin Silvana Koch-Merin, die ihren Doktortitel abgeben muss. Über den neuen Arzneimittelreport, der zeigt, dass viel zu oft falsche oder schädliche Medikamente verschrieben werden. Und über den ersten Spatenstich für die neue Bundesstraße auf der Insel Rügen. Den hat Bundeskanzlerin Merkel heute getan. Aber zuerst mal nach Griechenland. Die griechische Regierung steckt tief in der Klemme. Sie kann wählen zwischen zwei möglichen Katastrophen. Auf der einen Seite droht dem Land die Staatspleite, wenn Europa nicht noch einmal tief in die Tasche greift. Und um das zu erreichen, muss Athen guten Willen zeigen, radikal sparen. Auf der anderen Seite aber drohen die griechischen Wähler damit, offen gegen die Regierung und gegen ihre Sparpläne aufzustehen. Heute haben in Griechenland wieder zahlreiche Streiks das öffentliche Leben lahmgelegt. Und Ministerpräsident Papandreou soll inzwischen sogar seinen Rücktritt angeboten haben. Einzelheiten von Thomas Bormann.
20.000 gehen in Athen auf die Straße, 20.000 in Thessaloniki. Überall in Griechenland protestieren Bürger heute gegen das geplante neue Sparpaket. Abermals will der Staat Sozialleistungen kürzen, etliche Steuern erhöhen und zudem Dutzende Staatsbetriebe verkaufen. Nein, sagen tausende Griechen, so geht das nicht weiter. Mit Sparpaketen haben sie schlechte Erfahrungen gemacht. Ein Demonstrant auf dem Syntagma-Platz in Athen bringt es auf den Punkt.
Seit anderthalb Jahren leben wir unter diesem Druck der Sparmaßnahmen. Angeblich sollte es ja besser werden. Stattdessen wächst das Defizit und die Krise wird immer schlimmer. Deswegen stehen die Leute jetzt auf.
Diebe, Diebe, rufen die Demonstranten und zeigen mit den Fingern aufs Parlament. Dort, so meinen sie, sitzen die Politiker, die das Land durch jahrzehntelange Misswirtschaft in diese Krise geritten haben. Am Rande der Demonstration in Athen heute warfen vermummte Jugendliche Steine gegen Polizisten und gegen mehrere Gebäude. Sie setzten Müllcontainer in Brand und prügelten sich mit Rechtsradikalen, die zuvor ebenfalls gegen die Sparpläne demonstriert hatten. Mehrere Menschen wurden verletzt. Rund um das Parlament hatte die Polizei zuvor eine meterhohe Absperrung aufgebaut. Niemand soll die Mitglieder des Finanzausschusses stören, die heute im Parlament tagen und das umstrittene Sparprogramm vorbereiten. Ein Sparprogramm, das sogar innerhalb der Regierungspartei, der sozialdemokratischen PASOK, umstritten ist. Ministerpräsident Papandreou kann nicht mehr damit rechnen, dass alle Abgeordneten seiner Fraktion zustimmen werden. Fast schon verzweifelt appelliert er im Blitzlichtgewitter im Gedränge der Journalisten. Jeder trägt seine Verantwortung. Wir müssen verantwortungsbewusst voranschreiten, damit unser Land aus der Krise kommt, so Papandreou heute Nachmittag. Er ringt nach einem Konsens. Seit dem Nachmittag verhandelt er mit den Chefs der Oppositionsparteien, unter welchen Bedingungen sie dem Sparpaket doch zustimmen könnten. Dabei scheint alles möglich. Sogar eine neue Regierung, eine Allparteienregierung und einem anderen Ministerpräsidenten. Doch zu diesem Plan gibt es noch keine offizielle Bestätigung. Bislang kam von anderen Parteien vor allem Widerstand gegen neuerliche Sparpakete. Wenn die Steuern wiederum erhöht werden, können sich die Leute gar nichts mehr kaufen und die Wirtschaft geht noch tiefer in die Krise, meint Oppositionsführer Samaras von der konservativen Nea Demokratia. Regierungschef Papandreou steht heftig unter Druck. Die EU fordert, dass er das Sparpaket bis Ende dieses Monats durchsetzt, sonst gibt es keine weiteren Hilfszahlungen. Die meisten Griechen aber sind nicht mehr zu weiteren Sparpaketen bereit. Das zeigt die große Beteiligung heute am landesweiten Streik und an den vielen Protestdemonstrationen.
EHEC sorgt für Ärger zwischen Russland und der Europäischen Union. Denn Moskau will immer noch kein europäisches Gemüse kaufen, obwohl die Quelle der gefährlichen Keime doch nun bekannt ist. Deshalb hatte Russland auch schon vor Tagen das Ende des Importverbotes angekündigt. Passiert ist aber noch nichts. Aus Moskau berichtet Karin Bentsch.
Russland fordert Sicherheiten. Zertifikate sollen garantieren, dass Importgemüse aus der Europäischen Union EHEC-frei ist. Diese Laborzertifikate habe die Europäische Kommission zwar zugesagt, sie legen bislang aber noch nicht vor. So begründet die russische Regierung ihre Entscheidung, auch weiterhin kein Gemüse aus der Europäischen Union zu importieren. Russlands oberster Amtsarzt Onischenko sagte heute, der Darmkeim gebe weiterhin Anlass zur Sorge. Die Lage in Europa stimme Russland nicht optimistisch. Es gebe immer noch viele Krankheitsfälle. Dass die Infektionsquelle mittlerweile gefunden ist, Gurken, Tomaten und Salat in der EU wieder freigegeben worden sind und die Erkrankungswelle offenbar langsam abebbt, scheint in Russland keine große Beachtung zu finden. Seit Anfang Juni, also seit knapp 2 Wochen, importiert Russland kein Gemüse mehr aus der Europäischen Union. Derzeit kommen die meisten Gemüsesorten aus dem südlichen Russland oder werden aus der Türkei, aus China oder Israel eingeführt. Gestern Abend hatten Vertreter Russlands und der EU über ein Ende des Einfuhrverbots verhandelt. Eine Einigung gab es nicht. Dabei waren sie sich schon einmal näher. Auf dem EU-Russland-Gipfel in Nischni Nowgorod vor knapp einer Woche hatte der russische Präsident Medvedev zugesagt, die Einfuhr von einzelnen Gemüsesorten wieder zu erlauben, wenn diese speziell auf EHEC geprüft und mit einem Laborzertifikat versehen würden. Die russische Regierung wartet nun nach eigenen Angaben auf diese Zertifikate aus Brüssel. Die wachsende Kritik aus der EU scheint die politische Führung des Landes nicht nachhaltig zu beeindrucken. Kritiker halten den russischen Gemüseboykott für ein politisches Machtspiel. Russland wolle nach außen demonstrieren, wie wichtig es für den europäischen Markt sei, und nach innen für den Verkauf russischer Produkte werben.
Als Angela Merkel kurz nach der Atomkatastrophe in Fukushima die Notbremse für alte Nuklearanlagen in Deutschland zog, da gab es bei vielen besorgten Bürgern ein großes Aufatmen. 3 Monate lang sollten all die Reaktoren stillstehen, für die selbst die schwarz-gelbe Regierung ihre Hände nicht mehr ins Feuer legen mochte. Aus dem 3-Monats-Moratorium ist ein Fahrplan für den endgültigen Atomausstieg geworden. Den wollen aber auch die Bundesländer mitgestalten, allen voran Bundesratspräsidentin Hannelore Kraft. Informationen aus Düsseldorf von Stefan Lauscher.
So geht es nicht, sagt Hannelore Kraft und listet dann einen 15-Punkte-Forderungskatalog auf, der aus Sicht von SPD und Grünen geführten Bundesländern Voraussetzung für eine Zustimmung zum Atomausstieg ist. Kraft fordert substanzielle Verbesserungen und legt die Latte hoch. Einer der wichtigsten Punkte, die energetische Gebäudesanierung. Nach dem Willen der Bundesregierung sollen Immobilienbesitzer Aufwendungen für Energiesparmaßnahmen an Gebäuden komplett von der Steuer absetzen dürfen, kostet 1,5 Milliarden Euro. Aber der größte Teil davon, 900 Millionen, entfiele auf Länder und Kommunen. Kraft fordert 5 Milliarden Gesamtvolumen und eine faire Kostenregelung.
Es kann nicht sein, dass die Länder am Ende in einzelnen Positionen die Zeche bezahlen für das, was der Bund in Auftrag gibt.
Energieintensive Unternehmen müssten stärker als bisher vorgesehen finanziell entlastet werden, fordert die NRW-Regierungschefin als Stimme der Bundesländer. Und bei den verbleibenden fossilen, also Kohle- und Gaskraftwerken, sollen kleine, ortsnahe sogenannte Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen klare Vorfahrt vor den Megakraftwerken alter Prägung erhalten. NRW-Umweltminister Johannes Remmel von den Grünen.
2020 geht die Bundesregierung von 35-40% erneuerbare Energien im Netz aus. Das heißt, wir werden dann Tage, Wochen, Monate haben, wo fast 100% Erneuerbare im Netz sein werden. Und das in schnellen Kurven verlaufen, drauf und runter. Und in diese Lücken hinein müssen Sie flexible Strukturen haben, flexible Kraftwerke. Und das ist unsere Chance in Nordrhein-Westfalen, genau da reinzugehen.
Schließlich, und auch da geht es ums Geld, soll der Bund komplett die Kosten für den Rückbau atomarer Anlagen übernehmen. Gemeint sind damit nicht nur Kernkraftwerke, sondern in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel auch die Urananreicherungsanlage in Gronau. Und wie wollen die Länder das alles durchsetzen? Da bleibt Hannelore Kraft ungenau.
Deshalb gibt es aus meiner Sicht auch eine, wenn Sie so wollen, moralische Beteiligungspflicht der Länder. Aber ich habe überhaupt keinen Zweifel nach dem Gespräch mit der Kanzlerin, dass sie die Beteiligung ernsthaft auch betreibt und dass sie auch bereit ist, auf die Länder zuzugehen.
Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidentin Hannelore Kraft. Und bei den Diskussionen zwischen Regierung und Bundesrat wird schon klar, 3 Monate nach der Atomkatastrophe von Fukushima hat sich die Angst hier bei uns so weit gelegt, dass wieder über die Kosten geredet wird. Von absolut notwendig bis hin zu unverantwortlich reichen die Bewertungen der aktuellen Atompolitik. Hören Sie dazu Jürgen Döschner mit seinem Kommentar.
Zugegeben, auch ich gehörte zu den Skeptikern, als Angela Merkel am 15. März, nur 3 Tage nach dem Super-GAU in Fukushima, verkündete, die 7 ältesten Atommeiler in Deutschland sofort vom Netz zu nehmen. Was waren die Motive der Kanzlerin? War es Wahltaktik? Und was sollte der 3-monatige Stillstand in der Sache bringen? Eine Neubewertung der Sicherheit in so kurzer Zeit? 3 Monate später kann man feststellen, das Moratorium war ebenso mutig wie richtig und wichtig. Es war genau das richtige Signal zur richtigen Zeit. Ein Signal an die Menschen in Deutschland, dass ihre Ängste und Sorgen in Sachen Atomkraft ernst genommen werden. Und ein Signal an die Energiewirtschaft, dass auch sie nach Fukushima nicht so weiterwirtschaften und auf die Politik zählen kann wie zuvor. Ja, nach 3 Monaten Moratorium nehme ich der Kanzlerin sogar ab, dass sie ihre Einstellung zur Atomkraft wirklich fundamental geändert hat, dass sie den Ausstieg wirklich will. Allerdings, die Handlungen, die aus diesem Sinneswandel entspringen, sind weder konsequent noch besonders gut durchdacht. Der Merkelsche Atomausstieg enthält Geburtsfehler, die uns alle noch teuer zu stehen kommen und ihn vielleicht sogar vor Gericht zu Fall bringen können. Das zeigt schon der Moratoriumsbeschluss selbst. Größte Schwäche, die Begründung. Das Moratorium wurde damals mit Verweis auf § 19 des Atomgesetzes, also auf mögliche Gefahren für Leben und Gesundheit der Bevölkerung, verhängt. Ein schwerer Vorwurf. Doch wenn er berechtigt ist, warum dürfen die nicht von dem Moratorium betroffene Meiler noch weiterlaufen? Warum dürfen baugleiche und fast gleich alte AKW mal bis 2021, mal nur bis 2017 in Betrieb bleiben? Was ist mit den Forschungs- und Testreaktoren? Gehen von denen nicht auch Gefahren aus? Ja, mag sein, dass die Physikerin Angela Merkel noch dazugelernt hat. Doch die zur AKW-Gegnerin gewendete Kanzlerin hätte sich allein aus fachlichen Gründen vielleicht doch besser Rat bei jenen geholt, die einige Jahre mehr Erfahrung im Kampf gegen die Atomkraft haben. Noch ist es dafür nicht zu spät.
Ein Kommentar war das von Jürgen Döschner im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Ab heute darf sich die Europapolitikerin Silvana Koch-Merin nicht mehr mit ihrem Doktortitel schmücken. Die Uni Heidelberg hat ihre Doktorarbeit geprüft und jede Menge Plagiate gefunden. Nach Ex-Verteidigungsminister zu Gutenberg jetzt also Koch-Merin. Und sie hat auch schon reagiert. Katrin Brandt mit Einzelheiten.
Dass ihre Doktorarbeit kein Meisterstück sei, wisse sie seit 11 Jahren. Deshalb habe sie auch nur eine mittelmäßige Note bekommen, meint Silvana Koch-Merin. In ihrer am späten Nachmittag in Brüssel verbreiteten Stellungnahme wirft sie der Universität Heidelberg indirekt vor, ihre Arbeit nicht ordentlich geprüft zu haben. Sowohl ihr Doktorvater als auch ihr Zweitgutachter hätten handfeste Kritik an ihrer Arbeit geübt und auf zum Teil fehlende Belege hingewiesen. Sie müsse davon ausgehen, dass der Promotionsausschuss ihre Arbeit daraufhin besonders gründlich geprüft habe. Trotz aller Schwächen sei ihr der Doktortitel verliehen worden. Dass der Ausschuss das heute anders sehe, bedauere sie. Koch-Merin kündigte eine rechtliche Prüfung an. Sie habe bisher die Akten nicht einsehen können. Schon Mitte Mai, als sich die Plagiatsvorwürfe verdichteten, hatte Koch-Merin die Notbremse gezogen. Um Schaden von der Partei und ihrer Familie abzuwenden, so ihre Begründung, legte die 40-Jährige ihre Ämter nieder. Als Mitglied des FDP-Präsidiums, als Vizepräsidentin des Europaparlamentes und als Vorsitzende der FDP-Gruppe im Parlament. Ihr Mandat als Europaabgeordnete will sie offensichtlich behalten.
Medikamente sollen dem Patienten helfen, so jedenfalls die Theorie. Tatsächlich aber werden in Deutschland massenhaft Medikamente verschrieben, die den Patienten mehr schaden als nützen. Zu diesem Ergebnis kommt der Arzneimittelreport eines Bremer Pharmaforschers. Kerstin Steinbrecher berichtet.
Ärzte sollen dem Patienten helfen, aber wissen Ärzte immer genau, was gut für den Patienten ist? Zumindest bei der Lektüre des aktuellen Arzneimittelreports tauchen Fragezeichen auf. Ein Beispiel aus der Pflege. Hier bekommt jeder dritte Demenzkranke regelmäßig starke Beruhigungsmittel, die sogenannten Neuroleptika. Die sind nicht generell zu verteufeln, so der Autor der Studie, Professor Gerd Gleske von der Universität Bremen.
Die Neuroleptika sind die Mittel, die es auch geschafft haben, im Rahmen des therapeutischen Fortschritts die geschlossenen Anstalten zu öffnen und Menschen wirklich auch ambulant behandeln zu können mit Psychosen, mit Schizophrenien und anderen Erkrankungen. Nur Neuroleptika werden offensichtlich mehr und mehr in Bereichen eingesetzt, wo sie auch nicht indiziert sind.
Eben auch bei Demenzkranken, und zwar obwohl sie das Sterblichkeitsrisiko in dieser Gruppe deutlich erhöhen. Als Ursache vermutet der Forscher auch ein strukturelles Problem.
Dann sind es natürlich auch Situationen in Pflegeheimen und Altenheimen, wo sozusagen das Personal offensichtlich nicht da ist, um diese älteren Menschen, insbesondere solche mit Demenz, adäquat zu versorgen. Das heißt, neue Konzepte in der Pflege, wie aktivierende Pflege oder dergleichen, kommen nicht vor.
Und das Problem, so Glaske, dürfte sich durch die steigende Zahl Demenzkranker noch erhöhen. Ein weiteres Beispiel aus der Frauenarztpraxis. Hier hat die Antibabypille vor 50 Jahren ihren Siegeszug angetreten. Doch nicht immer bekommen Frauen heute Präparate mit den geringsten Nebenwirkungen. Hoch im Kurs stehen dagegen Pillen der dritten Generation. Sie enthalten neuartige Hormone, die sogenannten Gestagene. Und die sind nicht ohne Risiko. Frauen, die diese Pillen schlucken, haben ein bis zu dreifach höheres Risiko eines Venenverschlusses, einer Thrombose, verglichen mit älteren Präparaten der sogenannten zweiten Generation. Das stimmt Professor Glaske nachdenklich.
Das sind aber genau die Pillen, die heute in der Hauptsache verordnet werden, insbesondere auch für junge Mädchen. Und wenn wir dann sehen, dass eben junge Mädchen vor allen Dingen auch relativ stark rauchen, dann verdoppelt und verdreifacht sich das Thromborisiko noch einmal bezogen auf die Pille, die eine Rolle spielt.
Bei der Suche nach Gründen, warum gerade diese Pillen trotz höheren Risikos so häufig verschrieben werden, kann auch Glaske nur spekulieren. Geschicktes Marketing von denjenigen, die die Pillen der dritten Generation vertreiben, vermutet er. Mit Werbung, die Frauen anspricht, sodass sie die Produkte in ihrer Arztpraxis gezielt nachfragen. Dahinter stehen ganz klar auch wirtschaftliche Interessen der Pharmakonzerne.
Weil die Pillen der zweiten Generation in der Zwischenzeit aus dem Patent ausgelaufen sind und man natürlich versucht, auch wieder patentgeschützte Produkte in den Markt zu bringen, die auch gesondert zu bewerben und damit natürlich auch einen neuen Markt zu generieren.
Ein Schlaglicht wirft der Report auch auf den Einsatz von Schlafmitteln bei der Therapie von Alkoholabhängigen. Werden diese langfristig verordnet, besteht die Gefahr einer doppelten Abhängigkeit. Für Glaskin und sein Team ist die Verordnung daher schlicht ein Kunstfehler. Denn die Gefahr sei bekannt. Hier bestehe offenbar auch bei Ärzten noch Informationsbedarf.
Behinderte Menschen finden nur schwer Zugang zur Gesellschaft. Egal ob im Job oder im Alltag, sie bleiben meist außen vor. Mit einem ganzen Katalog von Initiativen und Maßnahmen will die Bundesregierung jetzt die Situation von behinderten Menschen verbessern. Den nationalen Aktionsplan stellt Frank-Christian Starke vor.
Das Schlüsselwort des Aktionsplans kommt sperrig daher. Es lautet Inklusion. Die mit dem Fremdwort verbundene Botschaft ist dagegen denkbar einfach. Nicht die Menschen mit Behinderung sollen sich an die Gesellschaft anpassen müssen. Es soll ganz anders laufen. Nämlich den Alltag so organisieren, dass die Betroffenen selbstverständlich mit dabei sein können. Im Kindergarten, in der Schule, im Restaurant, am Arbeitsplatz. So die Vorstellung von Arbeits- und Sozialministerin Ursula von der Leyen, die den Plan der Bundesregierung heute in Berlin erläutert hat. Aufgelistet sind über 200 Einzelmaßnahmen. Ein besonderer Schwerpunkt, die bessere Integration schwerbehinderter Menschen in den Arbeitsmarkt. Dazu sollen für 5 Jahre 100 Millionen Euro bereitgestellt werden, um die Berufschancen jüngerer und älterer Arbeitnehmer zu verbessern. Für Junge ist unter anderem ein spezielles Berufsvorbereitungsprogramm geplant. Ursula von der Leyen.
Wir möchten in den nächsten 2 Jahren 10.000 schwerbehinderte junge Menschen von der Schule in der Berufsorientierung begleiten, bis hin im Idealfall zu einer Ausbildung in einem Betrieb, um danach den Sprung in den ersten Arbeitsmarkt zu schaffen.
Zusätzlich sollen 1.300 neue Ausbildungsplätze in der Wirtschaft angeworben werden. Auch ältere schwerbehinderte Menschen haben große Schwierigkeiten, einen regulären Arbeitsplatz zu finden und sollen deshalb besser gefördert werden.
Und wir möchten gerade mit dem Blick auf ältere Menschen mit Handicap dafür sorgen, dass 4.000 altersgerechte Arbeitsplätze eingerichtet werden, ganz spezifisch für Menschen mit Behinderungen, die über 50 Jahre alt sind.
Auch unter der Überschrift Mobilität will die Bundesregierung einiges erreichen. Bisher gibt es in Deutschland einen Flickenteppich von Freifahrtsregelungen für Schwerbehinderte, erläuterte die Ministerin und berichtete von komplizierten Regelungen für Anschlussfahrten im Nahverkehr. Damit soll Schluss sein.
Wir haben gemeinsam mit der Bahn verabredet, dass vom neuen Schuljahr an, also ab 1. September, alle Menschen, die eine Freifahrtsmöglichkeit haben, das sind 1,4 Millionen Schwerbehinderte, deutschlandweit im Nahverkehr kostenfrei fahren dürfen.
Ein weiteres Ziel hat sich die Bahn selbst gestellt. 100 Bahnhöfe pro Jahr barrierefrei gestalten. Derartige Umbaumaßnahmen werden auch für andere Orte empfohlen, für Arztpraxen nämlich. Nur rund 10% der Arzt- und Zahnarztpraxen seien hierzulande komplett barrierefrei zu erreichen. Auch das müsse besser werden, fordert die Bundesregierung. Die zuständigen Minister wollen deshalb das Gespräch mit Ärzteschaft und Kassen suchen. Lob für den nationalen Aktionsplan kommt aus dem Regierungslager. Kritik von der Opposition und auch viele Sozial- und auch Behindertenverbände zeigen sich enttäuscht. Unverbindlich, reine Absichtserklärung, enttäuschend. So lauten gleich mehrere Kommentare.
Städte und Gemeinden können erst einmal aufatmen. Denn die heilige Kuh der Gewerbesteuer, die Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble schlachten wollte, ist vom Eis. Zu laut war der Protest, der dem Finanzminister entgegenschallte. Und noch ein großes Konfliktthema war der Regierung im Moment wohl zu viel. Aus Berlin, Kerstin Lohse.
Die von der FDP und Teilen der Union geforderte Abschaffung der Gewerbesteuer ist vom Tisch. In dieser Legislaturperiode wird es keine Änderungen geben, sagte Bundesfinanzminister Schäuble heute nach dem letzten Treffen der Gemeindefinanzkommission. Dieser hatte die Bundesregierung im Februar vergangenen Jahres eingesetzt, um die Finanzlage der Gemeinden zu verbessern. Trotz der gescheiterten Reform der Gewerbesteuer zog Schäuble eine positive Bilanz des Bund-Länder-Gremiums. Die Entlastung der Kommunen sei insgesamt höher ausgefallen als vor Beginn der Beratungen erwartet. Die Mehrheit der Länder und Kommunen hatte sich gegen den Vorschlag der Bundesregierung zur Wehr gesetzt, die wichtigste Einnahmequelle der Städte und Gemeinden zu ersetzen. Sie vertraten die Haltung, es gebe derzeit keine bessere Gemeindesteuer als die Gewerbesteuer. Schäuble hatte vorgeschlagen, die Städte und Gemeinden direkt an der Einkommensteuer zu beteiligen. Heute musste er einräumen, es habe wenig Sinn, solche Änderungen in streitigen Auseinandersetzungen zu suchen. Die Wirtschaft kritisierte das Scheitern der Gewerbesteuerreform. Der Industrieverband BDI erklärte, gut 2/3 der mittelständischen Unternehmen hätten in einem Umbau der Steuer die wichtigste Aufgabe in dieser Legislaturperiode gesehen. Vertreter von Kommunen und Ländern dagegen begrüßten das Festhalten an der Gewerbesteuer. Der nordrhein-westfälische Finanzminister Walter Borjans sagte, die Steuer sei erfolgreich gegen die Änderungspläne von Bundesfinanzminister Schäuble verteidigt worden.
Ein neues Konzept für Deutschlands künftige Afrikapolitik hat Bundesaußenminister Westerwelle heute vorgestellt. Die Opposition ist nicht begeistert. Es gehe da viel zu einseitig um deutsche Wirtschaftsinteressen, meint zum Beispiel Grünen-Chefin Claudia Roth. Eckpunkte, Zustimmung und Kritik fasst Thomas Nehls zusammen.
Streckenweise muteten die Darlegungen Guido Westerwelles an, als sei der afrikanische Kontinent gerade erst entdeckt worden. Der weiter wachsenden Bedeutung afrikanischer Länder und der zunehmenden Eigenverantwortung müsse Rechnung getragen werden, mahnte der Minister und lieferte zunächst eine Standortbestimmung.
Was wir in Afrika erleben, das ist der vielleicht faszinierendste Beleg für eine Welt im Wandel. Man braucht nur die letzten 30 Jahre hochzurechnen auf die nächsten Jahrzehnte und man bekommt eine Ahnung davon, wie sehr sich die Architektur unserer Welt verändert.
Die afrikanische Welt im Wandel kassiere Wertvorstellungen von gestern. Gleichwohl gelte es, alte Freundschaften zu pflegen, aber eben auch neue zu begründen. Später in seiner Rede ging der Minister auf die dreistelligen Millionengaben ein, die das neue Tunesien bereits erreicht haben bzw. dort noch ankommen sollen. Bei allen berechtigten Zweifeln an guter Regierungsführung müsse zugestanden werden, dass die Wirtschaft seit der Jahrtausendwende um 5% im Jahresschnitt auf jenem Kontinent wachse. Wem das zugute kommt und wem nicht, wurde von Westerwelle nicht erwähnt. Hingegen pries er die regionalen Organisationen wie die der afrikanischen Staaten, die sich verstärkt bei Krisen einschalteten. Süd-Nord-Gegensätze gebe es weiterhin. Es müsse freilich gleichberechtigt darüber gesprochen werden.
Wir wollen eine selbstbewusste Partnerschaft untergleichen. Gleiche Augenhöhe ist unser tragendes Motiv, denn wir wollen gemeinsam mit Ihnen in Partnerschaft die Zukunft unserer Kontinente gewinnen.
Kaum war derlei Gleichrangigkeit beschworen, wurde sie von Bündnis 90 Die Grünen auch schon bezweifelt. Das Augenmerk der Afrikapolitik solle zukünftig der Wahrung deutscher Wirtschafts- und Sicherheitsinteressen dienen. Das sei aus dem 28-seitigen Konzept herauszulesen. Die evangelischen Hilfswerke kritisierten zudem eine zu geringe Berücksichtigung der klassischen Entwicklungshilfepolitik. Ein Jahr lang sei an dem neuen Leitfaden gearbeitet worden, hieß es. Verabredet wurde er bereits im Koalitionspapier 2009. Das Besondere sei, sagte Westerwelle,
dass es eben nicht von einem Hause aus vorgelegt wird, von einem Ministerium mit dem eigenen spezifischen fachlichen Interesse, sondern dass es ein Gesamtkonzept der Bundesregierung ist, das alle Aspekte beinhaltet, von der klassischen Außenpolitik über die finanziellen Unterstützungen bis hin zur wirtschaftlichen Zusammenarbeit oder beispielsweise der beruflichen Bildung. All das zusammengenommen schafft erst das runde Bild. All das zusammengenommen, fach- und disziplinübergreifend, macht den Wert dieses Afrika-Konzeptes der Bundesregierung aus.
Eigentlich wollte Guido Westerwelle nach diesen Worten direkt in den Sudan reisen. Daraus wurde aber nichts, weil eine Wolke von Vulkanasche den Flug verhindert hat. Nicht mit Vulkanasche, sondern mit Dauerstaus müssen sich Reisende auf die Ostseeinsel Rügen herumärgern. Dort soll deshalb eine neue Bundesstraße für besseren Verkehrsfluss sorgen. Nicht alle Bürger sind von den Plänen begeistert. Und trotzdem hat Bundeskanzlerin Merkel heute höchstpersönlich den ersten Spatenstich freigegeben. Informationen von Nikolaus Bernhard.
Und damit war der Bau offiziell eröffnet. Der erste Spatenstich zur neuen B96 auf Rügen. Neben Ministerpräsident Sellering, Bundesverkehrsminister Ramsauer und Landesverkehrsminister Schlotmann auch Kanzlerin Merkel an den Spaten.
Ich stand hier schon öfter im Stau, auch wenn es einfach schlecht geht. Aber es ist besser, es gibt keinen Stau mehr.
Sie sprach da mit vielen Rüganern aus dem Herzen, die lange auf die Fortsetzung des Baus gewartet hatten. Unter den mehr als 150 Zuschauern viele, die mit Transparenten gekommen waren, auf denen sie ihre Zustimmung äußerten. Bürgerinitiativen für den Bau einer Straße, das hat auch Rügens Landrätin Kassner vorher noch nie erlebt.
Das ist wirklich eine ganz besondere Situation. Aber das ist auch der Notlage geschuldet, in der wir uns befinden. Es ist nicht so, dass wir auf diese Straße verzichten können. Wir haben lange für die Brücke gekämpft. Und ehrlich gesagt, daran habe ich lange gezweifelt, ob die mal kommen würde. Aber dass die Straße nicht kommen könnte, also das war für mich wirklich unvorstellbar.
Sie war überglücklich, im Gegensatz zur Rüganerin Marlies Preller. Die vertritt die Umweltorganisation NABU auf der Insel, die gegen das Projekt zusammen mit dem BUND klagt und heute mit rund 20 Mitstreitern einen einsamen Protest gegen das Projekt organisiert hatte.
Hier wird EU-Recht verletzt. Das ist ganz eindeutig, das haben wir beklagt und nichts anderes. Und EU-Recht ist ein ganz starkes Recht, das ist nicht wünsch dir was.
Sie sieht gute Chancen der Klage, jemand anderes nicht. Verkehrsminister Schlotmann, er hatte die Mittel für den Bau im Februar freigegeben. Nach Ansicht der Juristen aus dem Ministerium hat die Klage der Umweltverbände kaum Chancen. Der Minister ist auf die Verbände ansonsten nicht gut zu sprechen.
Die Verbände haben uns eine 30-Punkte umfassende Liste gegeben mit Forderungen. Und sie wollten alle 30 Punkte erfüllt haben, einschließlich einer Forderung von 4,75 Millionen für eine Stiftung, mit der sie ihre ehrenamtlichen Leute für Vogelschutz und so weiter bezahlen wollen. Und da muss ich sagen, also ich akzeptiere und respektiere jeden, der mit seiner ehrlichen Meinung inhaltlich dazusteht. Aber wenn man sich das abkaufen lässt, dann muss ich sagen, kommen bei mir auch Fragezeichen.
Wie auch immer, ab heute wird gebaut. Zuerst die Brücken und dann die Straße bis 2015. Dann geht's kreuzungsfrei vom Pommerndreieck bei Grimmen bis nach Bergen auf Rügen.
Und was für Rügen die neue Bundesstraße, das ist für Stuttgart der neue Bahnhof. Nur, dass es dort noch um viel mehr Geld geht. Schon gestern hatte die Deutsche Bahn verkündet, dass der Baustopp für das Projekt Stuttgart 21 für sie jetzt zu Ende sei. Heute gab es Einzelheiten. Jürgen Weibel berichtet.
Das Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21 nimmt wieder Fahrt auf. Der Bahntermin am 14. Juli zur Vorstellung des Stresstests in einer sechsstündigen Diskussion ist für Brigitte Dahlbender, die Landesvorsitzende des Bundes für Umwelt- und Naturschutz, eine pure Provokation.
Wir fordern, dass wie der Stresstest diskutiert wird, mit dem Aktionsbündnis abgesprochen wird. Und es kann auf gar keinen Fall so sein, dass es mit einem einzigen Diskussionstermin getan ist.
Die geplante Entnahme von 6,8 statt 3 Millionen Kubikmeter Wasser ist eines der zentralen Probleme hier in Stuttgart. Kritiker befürchten Schäden an Gebäuden und das Aus für die Parkbäume. Aber beruhigt der Jurist Josef Walter Kirchberg, ein Baustopp stehe deshalb nicht an. Wasserrechtliche Änderungen, so der Jurist im Auftrag der Bahn, seien ein übliches Verfahren bei Großbauten.
Die neuen Erkenntnisse zum Grundwasser hätten zur Folge, dass die Bahn ein völlig neues Planfeststellungsverfahren einleiten müsse und bis zu dessen Abschluss keine Baumaßnahmen durchführen dürfe. Dieses Ergebnis des Gutachtens ist rechtlich falsch.
Bis zur öffentlichen Diskussion des Stresstests im Juli betreibt die Bahn im Wesentlichen nur vorbereitende Arbeiten. Dennoch blockieren die Parkschützer, eine aktive Gruppe von Gegnern, immer wieder die Zufahrten. Wenn 300 dort demonstrieren, erinnerte der Projektsprecher Wolfgang Dietrich, haben 70% bei der letzten Wahl in Baden-Württemberg dennoch eine Partei gewählt, die für Stuttgart 21 ist. Und nur 25% der Wähler haben die Gegner des Projekts ins Amt geschickt.
Massive Proteste von Hunderten von Gegnern, auch wenn es wieder mehr werden sollte, wenn die Baumaßnahmen massiver anlaufen. Und da zu behaupten, dass man diese paar hundert Leute, auch wenn es ein paar tausend werden sollten, die Mehrheit des Bürgertums vertreten und für die Mehrheit des Bürgertums auf die Straße gehen, halte ich schon für anmaßend und geht an den Realitäten komplett vorbei.
In gut 4 Wochen wird das Ergebnis des Stresstests für den Tiefbahnhof veröffentlicht. Bereits am nächsten Tag will die Bahn milliardenschwere Aufträge vergeben.
Soweit Jürgen Weibel aus Stuttgart und soweit auch das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Am Mikrofon verabschiedet sich Nicola Reik.